Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mein Name ist Busat Yam, hallo und herzlich willkommen. Beginnen möchten wir mit einem Nachruf. Der Wiener Künstler, ORF-Talkmaster und Kolumnist Hermes Fettberg ist gestern im Alter von 72 Jahren verstorben. Vor allem in den 1990er Jahren wurde er bekannt durch seine Sendung Fettbergs nette Late Show. Und er war auch mal bei Harald Schmidt zu Gast und hat ihm da Folgendes mitgebracht.
Sehr geehrter Herr Schmidt.
Herr Fettberg.
Darf ich Ihnen einen Rohrstaberl schenken?
Gerne, einen Rohrstock.
Kann man immer brauchen.
Da assoziiere ich Prügelstrafe in vergangenen Zeiten.
Ja, aber man kann auch heute noch ganz schön damit es sich gut gehen lassen.
Ja.
Ein Rohrstockl. Ja, wer war Hermes Fettberg als Künstler, als Person und was bleibt von ihm? Darüber sprechen wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Harald Schmidt nannte ihn einst ein Gesamtkunstwerk. Gestern ist der Wiener Künstler, Kolumnist und Talkmaster Hermes Fettberg gestorben. Hier mal ein Ausschnitt aus seiner Sendung Fettbergs nette Late Show.
Ach Gott. Manchmal vergeht das Leben so schnell und dann vergeht es wieder überhaupt nicht. Das ist ein Jammer. Manchmal hätten wir gern zum Beispiel, dass schon Ende April war oder nächstes Jahr war und dann geht es so langsam. Und dann waren die 10-Tour-Touren, vergeht es wieder so entsetzlich. Ach so, nein, da vergeht es auch langsam. Es vergeht überhaupt nicht schnell.
Ja. Nun ist er im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben und wir wollen erinnern, fragen uns, was hat ihn als Künstler, als Person ausgezeichnet und ja, was bleibt von seinem Vermächtnis? Darüber spreche ich jetzt mit Sobo Svobodnik. Filmemacher hat über Fettberg den Film Der Papst ist kein Jeansboy gedreht und ist jetzt bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, Fettberg ist nach langer Krankheit gestorben. Er hatte mehrere Schlaganfälle. Das sieht man auch in Ihrem Film. 2015 ist er erschienen. Der Trailer hat mich auch sehr berührt. Er selbst hat sich ja teilweise auch als Scheiterhaufen bezeichnet. Aber man lernt in dem Film eben auch seine Fans kennen, Menschen, die ihn begleitet haben. Lassen Sie uns anfangen mit der Person, mit der Kunstfigur. Welche Meilensteine haben Sie eigentlich zum Fan werden lassen? War es auch seine berühmte Sendung aus den 1990er Jahren?
In der Tat. Ich habe 1995 in Wien gelebt und habe diese nette Light-Show gesehen und war geflasht, war fasziniert. Gar nicht so sehr von den Gästen, da war ja die ganze österreichische Intelligenz und die größten KünstlerInnen auf der Couch, also Manfred Deichs, Josef Hader, Valerie Export und so weiter und so fort, sondern ich war begeistert von Hermes Fettberg, von diesem Moderator. Denn man muss sich vorstellen, 1995 wurde ein bekennender Sadomasochist, ein Linker, ein 200 Kilogramm Koloss, der wahrlich nicht ansehnlich war, mit seinen langen Haaren plötzlich zu einem Medienphänomen, also zu einem Star. Und er hat gleichzeitig in der Sendung sozusagen die Medienkritik an der eigenen Sendung und allen anderen Talkshows auch mitgeliefert. Und das fand ich ganz großartig. Und da dachte ich, okay, das ist einer, der Bedarf ist, näher beleuchtet zu werden. Dann habe ich ihn aber tatsächlich aus den Augen verloren, viele, viele Jahre. Und 2010 habe ich zufälligerweise einen Artikel über ihn gelesen und feststellen müssen, dass er völlig verfallen ist. Also, dass er völlig abgestürzt ist. Er hat eigentlich alles verloren, was er bis dahin hatte. Er hat seine Gesundheit verloren, 3 Schlaganfälle, ein Herzinfarkt. Er hat sein ganzes Geld verloren. Er hat seine Berühmtheit verloren und er hat seine Sprache verloren. Das Sprachzentrum wurde aufgrund seiner Schlaganfälle so stark dezimiert, dass er eigentlich kaum mehr sprechen konnte. Und das war für mich sozusagen der Impuls zu sagen, ich mache darüber einen Film, gar nicht über das Medienphänomen, über den einstig berühmten Hermes Fettberg, sondern sozusagen über die Dialektik des Verfalls auf der einen Seite und des wachen Geistes, des Intellekts, der immer funktionierte und der darüber reflektiert.
Also sehr vielschichtig. Sie haben ja auch gerade über sein irritierendes Auftreten gesprochen und er selbst hat auch immer wieder sadomasochistische Kunstaktionen gemacht. Unter anderem bei Harald Schmidt hat er ihm den berühmten Rohrstock geschenkt. Wie viel davon war denn bewusste Provokation?
Ich glaube, es geht gar nicht um Provokation. Hermes Fettberg war das, was hat auch tatsächlich Harald Schmidt gesagt, ein Gesamtkunstwerk. Er hat sozusagen sein Leben zur Kunst erklärt. Er hat alles, was sein Leben ausgezeichnet hat, ob es jetzt die Konsistenz seines Stuhlgangs war oder seine politischen Meinungen, alles der Öffentlichkeit kundgetan und vorgetragen. In seinen Kolumnen, die er bis zuletzt im Falter, im Stadtmagazin geschrieben hat, aber auch über seine Gestion, das war seine Art Tagebuch, oder über seine Verfügungspermanenz. Also da wurde er öffentlich ausgepeitscht. Wir haben 2015 in Berghain tatsächlich auch seine letzte Verfügungspermanenz, das war die 10. im Zuge des Films, da wurde der Film gezeigt und gleichzeitig wurde er danach von Jeans Boys, von 5 Jeans Boys danach ausgepeitscht. Also Fettberg hat sein Leben zur Kunst erklärt.
Und wie erklären Sie sich dann dadurch aber auch seinen Verfall? So haben Sie es ja gerade beschrieben. Also zum Teil natürlich durch seine Krankheiten, aber er ist ja auch einfach nicht mehr berühmt gewesen. Er hatte keine Aufträge mehr. Was ist da geschehen?
Naja, Fettberg war der polarisierende Österreicher in den letzten 50 Jahren. Und wenn man das anguckt, er hat quasi die spießige österreichische Gesellschaft, für die war er ein Hassobjekt. Ja, das kann man daran allein ablesen, wenn immer wieder mal ein Artikel im Standard, in Tageszeitungen in Österreich erschien, gab es tausende von Kommentaren, von Liebeserklärungen, Hymnen auf der einen Seite, aber auch von abgrundtiefen Hass. Er hat polarisiert. Und er war ja auch, und das muss man auch mal sehen, er war tatsächlich auch ein Pionier der queeren Bewegung. Also er hat Anfang der 80er Jahre sich schon als Schwuler geoutet und hat sein Schwulsein in Österreich, sein Schwulsein öffentlich gelebt. Ja? Deswegen wurde er natürlich permanent angefeindet. Mhm. Und das war sozusagen diese ganze Diskrepanz der Fettbergschen Figur.
Mhm. Aber was bleibt jetzt von ihm als Kunstfigur, auch als Mensch? Oder wie würden Sie das beurteilen? Welche Lücke hinterlässt er auch vor allem in Wien und in Österreich?
Ja, ich glaube, eine große. Also Fettberg ist eine Ikone mittlerweile. Ja. Und jetzt ist er gestorben, jetzt wird er zur Legende. Es wird nichts Ähnliches mehr nachkommen. Also das ist auch, glaube ich, auch in der Zeit ein bisschen geschuldet, so der 80er, 90er Jahre. Das war so die große Zeit, wo man dann auch in Österreich noch richtig Rebellion veranstalten kann. Und das wird schon bleiben. Also das wird bleiben, das wird auch in die jüngere Generation hinüberschwappen. Ich glaube, er wird erst jetzt nach seinem Tod wieder wirklich wahrgenommen und erkannt werden.
Sagt Filmemacher Sobo Svobodnik, der auch einen Film über Hermes Fettberg gedreht hat. Gestern starb der Wiener Künstler im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Und wir sprachen über seine Kunstfigur, was ihn als Mensch auch ausgezeichnet hat und was von ihm bleibt. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich.
Am kürzesten Tag des Jahres, also übermorgen, findet passend zur dunklen Jahreszeit der Kurzfilmtag statt. Auch schon 6 Tage vorher lädt der Kurzfilmtag zum bereits 13. Mal dazu ein, Events stattfinden zu lassen. Die Idee ist nämlich, die Arbeitsteilung von Publikum und Veranstaltern ein Stück weit aufzubrechen. Also ob in der eigenen WG-Küche, auf einem Weihnachtsmarkt oder in einer Bar, alles ist sozusagen möglich. Die MacherInnen rufen BürgerInnen, Einrichtungen, Firmen dazu auf, an diesem Tag ein Event zu veranstalten. Aber auch viele reguläre Kinos und Kultureinrichtungen machen mit, unter dem Motto Banden bilden. Und dazu begrüße ich Felix Völkel, Projektkoordinator des Kurzfilmtags. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich sagte es bereits, der Kurzfilmtag findet zum 13. Mal statt. Aber wie fing eigentlich alles an? Welcher Impuls steckt hinter Ihrem Projekt?
Also es fing eigentlich in Frankreich an, 2011. Da gab es diese Idee zuerst quasi dem Kurzfilm einen ganzen Tag zu widmen, überall im Lande. Und der Bundesverband Deutscher Kurzfilm, AG Kurzfilm, hat die Idee dann übernommen nach Deutschland im Jahr 2012. Und genau, er ruft seitdem alle möglichen Institutionen, Privatpersonen dazu auf, Kurzfilme zu zeigen. Und die Idee ist, vor allem auch dem Kurzfilm eine Bühne zu geben, weil er sonst nicht so oft vorkommt, beziehungsweise muss man schon danach suchen, außer man geht vielleicht auf Filmfestivals, Kurzfilmfestivals beispielsweise. Und das, den Kurzfilm eben möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen und auch an ganz unterschiedlichen Orten, also in Großstädten, aber auch auf dem Lande.
Mhm. Ja, das Ganze bundesweit und unheimlich viele beteiligen sich daran. Wie sieht es denn ganz praktisch aus? Also was bieten Sie für ein Programm an? Wie werden die Filme kuratiert? Und gesetzt dem Falle, ich habe jetzt Lust, spontan am Samstag bei mir zu Hause einen Filmabend zu veranstalten. Wie viel muss ich denn für das Ausleihen der Filme zahlen?
Also so, dass prinzipiell kann alles gezeigt werden, was irgendwie mit Kurzfilm zu tun hat. Also man kann auch eigene Filmprogramme selbst zusammenstellen. Aber wir als AG Kurzfilm bieten auf der Webseite des Kurzfilmtags auch um die 20, über 20 dieses Jahr Filmprogramme an, die von verschiedenen Festivals, Filmhochschulen und Kurzfilmverleihen zusammengestellt wurden und für unterschiedliche Zielgruppen gedacht sind oder auch unterschiedliche Themen behandeln. Und die können dann für 90 bzw. 60 Euro netto gebucht werden, was deutlich günstiger ist, als es sonst der Fall wäre. Und wenn man jetzt noch sich dafür entscheidet, sollte man wirklich schnell sein, weil natürlich müssen die Filme dann auch noch geliefert werden von den Verleihern. Aber prinzipiell ist es noch möglich, wenn man jetzt das gerade hört und Lust bekommt, auch noch etwas zu buchen und dann die Veranstaltung vor allem auch auf unserer Webseite noch einzutragen. Das ist nochmal wichtig, weil wir die natürlich zählen müssen und wollen.
Mhm. Ja, und passend zum Thema, zum Motto Bandenbilden, präsentiert die Kurzfilmtour das Programm Netze knüpfen. Da geht es um die Kraft der Verbindung, um Zwischenmenschlichkeit und gleichzeitig wird der Frage nachgegangen, welche Herausforderungen damit einhergehen. Welche Filme stehen denn dazu aus?
Genau, also die Kurzfilmtour, das ist ein Programm, was das ganze Jahr durch Deutschland tourt und wo Nominierte des Deutschen Kurzfilmpreises, also des größten Preises für den deutschen Kurzfilm, gezeigt werden können. Und das ist eine Auswahl aus 4 Filmen, die im letzten Jahr nominiert waren. Und die mit dem Thema ganz unterschiedlich umgehen. Also das Motto des diesjährigen Kurzfilmtags ist Bandenbilden. Und wie Sie bereits gesagt haben, geht es da um Zwischenmenschlichkeit, um Verbindung. Vor allem, weil das auch so ein wichtiges Element des Projekts Kurzfilmtags ist, eben am Ende des Jahres zusammenzukommen. Und beispielsweise gibt es einen Film über ein Brautpaar im brandenburgischen ländlichen Raum, die eine starke Verbindung, also das Paar hat eine starke Verbindung zueinander und ist dann aber ein bisschen konfrontiert mit den Erwartungshaltungen und kulturellen Gegebenheiten der Familie. Also die Braut ist aus Argentinien und der Mann aus Deutschland und stellt quasi auch diese Beziehung ein bisschen auf die Probe. Das ist ein Film von den 4.
Finde ich schön, dass Sie den gerade erwähnt haben. Den habe ich mir auch angeschaut. Wie lange darf ein Kurzfilm eigentlich gehen? Weil die sind ja auch unterschiedlich in ihrer Länge. Der ging jetzt, glaube ich, 22 Minuten beispielsweise.
Genau, also das ist natürlich so eine schwammige Grenze. Man kann sagen, bis zu so einer halben Stunde etwa oder vielleicht 40 Minuten. Es gibt beim Deutschen Kurzfilmpreis beispielsweise auch die Kategorie mittellanger Film, was auch noch so eine Kategorie ist, die sich nicht so ganz einordnen lässt in den langen Film, der so ab 80 Minuten und aber auch nicht in den Kurzfilm, weil der vielleicht 50 oder 60 Minuten lang ist. Also man kann sagen, ungefähr von einer halben Minute bis einer halben Stunde, wobei das schwierig ist, immer ganz klar abzugrenzen.
Mhm. Ja, in den regulären Kinospielplänen, da kommen Kurzfilme ja selten bis gar nicht vor. Sie haben es auch schon zu Beginn angesprochen. Durch den Kurzfilmtag wird diese Filmart aber wieder mehr in den Fokus gerückt. Wie beurteilen Sie insgesamt die Lage im Moment?
Also es ist weiterhin schwierig, also der Kurzfilm hat weiterhin eine schwierige Position. Also in Kinos kommt da wenig vor. Einige zeigen aber Kurzfilme als Vorfilme und Hauptabspielstätte sind dann eigentlich die Film- und Kurzfilmfestivals. Ansonsten ja, kämpfen wir als AG Kurzfilm eben jedes Jahr weiter darum, dass er mehr Beachtung findet. Und dafür ist natürlich das Kurzfilmtag so ein wichtiges Projekt unsererseits, um irgendwie diese Magie des Kurzfilms und die Vielfältigkeit auch zu zeigen.
Sagt Projektkoordinator des 13. Kurzfilmtags Felix Völkel. Übermorgen zur längsten Nacht des Jahres findet der Kurzfilmtag bundesweit statt. Jeder kann mitmachen, auch reguläre Kinos beteiligen sich. Und ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Seine schräge Talkshow, sein bizarres Auftreten, Witz und Einsatz für sexuelle Freiheit machten ihn weit über Österreich hinaus bekannt. Nun ist Hermes Fettberg im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilte sein Freund und Pfleger Hannes Moser mit. Der Künstlername Fettbergs, der als Josef Fenz geboren wurde, war eine Anspielung auf seine Leibesfülle. Mit seiner Talksin und Nette Light Show im öffentlich-rechtlichen ORF erreichte er hohe Einschaltquoten. Mit seiner Kunstfigur als kluger TV-Kauz erlangte Fettberg rasch Kultstatus. Er brillierte mit Witz und szenierte mit schonungsloser Offenheit über seine Sexfantasien, in der enge Jeans und ein Rohrstock eine zentrale Rolle spielten. Sein deutscher Kollege Harald Schmidt nannte Fettberg anerkennend ein Gesamtkunstwerk. Die Kurzfilmtage in Oberhausen werden in Zukunft von einer Doppelspitze geleitet. Ab Januar übernimmt die Kuratorin und Autorin Madeleine Bernstorff die künstlerische Leitung des Festivals. Die Veranstaltungskauffrau Susanna Pollheim wird kaufmännische Leiterin. Die beiden folgen auf Lars Heinrich Gaas, der das Festival nach fast 3 Jahrzehnten verlässt, um in Stuttgart ein neues Haus für Film und Medien aufzubauen. Das neue Leitungsduo hat auch bisher schon für die Oberhausener Kurzfilmtage gearbeitet. Bernstorff saß in der Auswahlkommission des Festivals, Pollheim hat das Organisationsteam geleitet. Die beiden wollen das Filmfestival inhaltlich und programmatisch weiterentwickeln. Die Internationalen Oberhausener Kurzfilmtage wurden 1954 gegründet und gelten als das älteste Kurzfilmfestival der Welt und sind eine der größten internationalen Plattformen für die kurze Form. Nach den Schließungen und Zugangsbeschränkungen während der Corona-Pandemie sind die Besuchszahlen in den Kultureinrichtungen in Deutschland 2022 und 2023 deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stiegen beispielsweise die Besuchszahlen in den deutschen Kinos 2023 auf 95,7 Millionen und damit um 23% im Vergleich zu 2022. Das Niveau von vor der Corona-Pandemie wurde aber noch nicht wieder erreicht. Einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen konnten auch Museen und Theater verzeichnen. Die Museen verzeichneten demnach 2022 einen Anstieg ihrer Besucherzahlen um 110% gegenüber dem noch stark von den Pandemiebeschränkungen geprägten Vorjahr. Ein 100 Jahre verborgenes Manuskript der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff wechselt aus Privatbesitz ins Westfälische Literaturarchiv in Münster. Damit wird die 40-seitige Handschrift des Romans Ledwina der Forschung zugänglich gemacht, hieß es in einer Mitteilung der Kulturstiftung der Länder. In dem unvollendeten Stück geht es um Ledwina von Brenkfeld, die mit Fieberträumen und Zukunftsängsten kämpft. Der Text gilt laut Stiftung als Ausdruck der Emanzipation von Droste-Hülshoff, die sich im Beginn des 19. Jahrhunderts gegen die Mehrzahl an männlichen Schriftstellern habe durchsetzen müssen. Die Schriftstellerin gilt als bedeutendste deutschsprachige Autorin des 19. Jahrhunderts, unter anderem ihre Novelle Die Judenbuche und Gedichte wie der Zyklus Heidebilder sind Weltliteratur.
Indiana Jones ist zurück. Wir erinnern uns kurz, 1981 fing der Hype um den peitschenschwingenden Archäologen und seinen Abenteuern an. Erst im Kino, dann gab es zahlreiche Filme, Serien, auch Computerspiele. Dann war es lange Zeit sehr, sehr ruhig, aber seit vergangenem Jahr wurde die Figur wieder neu belebt. Erst mit einem Kinofilm und nun ist gerade mit Indiana Jones und der große Kreis ein neues Computerspiel erschienen. Markus Richter hat sich das Spiel für uns angeschaut. Markus, Indiana Jones ist Harrison Ford oder war es zumindest in den Kinofilmen, auch im vergangenen Film. Mittlerweile ist er 82 Jahre alt, möge ihm ein langes Leben beschert sein, aber er wird die Peitsche ja nun nicht für ewig schwingen können. Wie ist das im Spiel gelöst? Ist die Hauptfigur eine ja jung gebliebene Version von Ford?
Also die Hauptfigur des Spiels ist Indiana Jones, also ein mittelalter weißer Mann mit verwegenem Dreitagebart, Lederjacke, Hut und Peitsche, der ganz, ganz knapp nicht Harrison Ford ist. Ne? Das wirkt so, als hätten die Entwickler sich die Hausaufgabe gestellt, lass mal eine Figur bauen, die auf den ersten Blick an Harrison Ford erinnert, aber wenn du genau hinguckst auf den zweiten Blick, ist es ganz eindeutig nicht Ja, und diese Figur hat, wenn man hinschaut, also wenn man wirklich sehr genau wenn das Spiel hinschaut, so ein paar Manierismen von Ford. Also es gibt zum Beispiel, was er so macht, so ein leicht verächtlich belustigtes Mundwinkel nach oben ziehen. Das sieht man bei dieser Figur auf, aber er ist es eben nicht. Also die Gesichtszüge sind ein bisschen anders, die Haare sind ein bisschen anders. Im Englischen ist das Troy Baker, der hat auch in Computerspielen schon viele Figuren verkörpert. Im Deutschen wird er übrigens gesprochen von Florian Clyde, der hat schon den jungen Han Solo in einer Serie synchronisiert. Und Han Solo ist ja ursprünglich auch eine Harrison Ford-Figur. Das Kunststück ist also damit gelungen. Indiana Jones im Spiel ist jetzt eine eigenständige, ganz fiktive Figur, die nicht mehr an einen echten Menschen gekoppelt ist, sondern eben nur noch diese Kunstfigur Indiana Jones.
Und was macht die Kunstfigur Indiana Jones im Spiel? Also erfindet sie sich da irgendwie neu?
Naja, Indiana Jones macht halt Indiana Jones-Sachen.
Pater Ventura hat die Tore des Vatikans geöffnet. Jetzt sind überall Faschisti. Eine Schande.
War mir ein Vergnügen.
Ja, also in der Tat ist das ein großes Vergnügen, denn im Gegensatz zu manchen Gegenden heute in der echten Welt sind die Faschisten für Indiana Jones ganz klar die Bösen, die man schnell, effektiv und mit ein paar Box-Soundeffekten ruhig stellen muss. Aber es gibt natürlich auch eine größere Geschichte.
Wo ist er hin?
Wer?
Der Riese.
Was denn für ein Riese?
Jemand ist ins Museum eingebrochen, er hat etwas gestohlen.
Und dieses Etwas, was da gestohlen wurde, ist natürlich ein wichtiges Artefakt. Und die Spur des Riesen führt dann in den Vatikan der 1930er Jahre. Und dann gibt es noch so ein bisschen übernatürlichen Grusel und eine Nazi-Verschwörung ist natürlich auch noch dabei. Und dann gilt es am Anfang des Spiels erstmal diese Stadt, also die Vatikanstadt, zu erforschen, dabei auch Geheimgänge zu entdecken, Rätsel zu lösen und ab und zu ein paar Faschisten ins Gesicht zu boxen.
Mhm. Aber nochmal zum Vergleich. Der letzte Indiana Jones-Film, ja, da hatte er durchwachsene Kritiken. Manche sagen sogar, das sei der schwächste Film aller Zeiten. Wie schlägt sich nun das Spiel?
Das Spiel ist wirklich sehr unterhaltsam. Und das muss ich ja wirklich erstmal nur mit dem Film messen, weil die Spiele, die anderen Spiele sind ja eine ganze Weile her, also die Indiana Jones Spiele, auch wenn es da viele gab. Und hier ist es eine opulente Spielwelt. Man hat im Vatikan wirklich das Gefühl, diesen Vatikan selbst zu erkunden. Ich war zum Beispiel endlich mal in der Sixtinischen Kapelle. Ich hatte die noch nicht innen gesehen. Man klettert auch viel und lernt so verborgene Ecken und Winkel und Kanalisationen, also quasi das hinter den Kulissen können, was wahrscheinlich nicht mehr ganz authentisch ist, aber für mich sehr authentisch und spannend wirkte. Und sowohl die Rätseleinlagen sind spannend, als auch die Kämpfe sehr actionreich. Und bei beiden kann man auch einstellen, wie viel man davon haben will und wie schwer das sein soll. Das ist alles ganz vorbildlich.
Ich habe aber noch einen Vergleich für dich, Markus. Im Gaming ist Jones ja nicht der einzige Archäologe. Lara Croft in Tomb Raider war ja erst der weibliche Indiana Jones, aber spielte im Gaming eine doch führende Rolle im Genre. Kann sich der alte weiße Mann da behaupten?
Ja, also hat ja auch nicht nur diese Konkurrenz. Es gibt ja auch noch Nathan Drake aus Uncharted. Und im weitesten Sinne würde ich auch noch Aloy aus der Horizon-Serie dazu zählen. Also alles Blockbuster, die in diesem Genre erkunden, klettern, kämpfen, Schätze finden und Geheimnisse entdecken, Standards gesetzt haben. Und Indiana Jones traut sich hier was Neues, was ich am Anfang so ein bisschen skeptisch beäugt habe, weil diese Spiele haben als Genre-Standard eigentlich entdeckt die sogenannte Third-Person-Perspektive. Mhm. Also während du spielst, siehst du die Figur von hinten so ein bisschen über der Schulter und hast also, siehst du mal komplett, was sie macht. Das ist hier die Ego-Perspektive. Und es wirkt am Anfang ein bisschen komisch, gerade die Faustkämpfe so, wenn die Fäuste so in den Bildschirm reinschnellen und das Klettern, dann wechselt das und so. Aber letztlich funktioniert das sehr gut und erhöht die Immersion und macht aber auch so ein bisschen klar, der Platz ist zurück und traut sich auch mal was Neues. Ne? Ihr seid jetzt auch schon ganz schön eingerostet. Schleichen, das hat mich auch sehr fasziniert, ist auch in diesen Spielen immer eine wichtige Funktionalität. Und ich habe mich immer schon daran gestört, wenn ich schon um die Leute rumschleiche, warum kann ich mich denn nicht einfach verkleiden? Hier geht das. Hier, Indiana Jones kann sich verkleiden. Und das ansonsten, der Charakter selbst, der wirkt natürlich im Vergleich so ein bisschen manly und ein bisschen, klein bisschen überholt in seiner Art, aber ansonsten ist es ein perfektes Action-Abenteuer und es ist, man muss halt ganz ehrlich sagen, die Einzelteile sind wirklich wenig überraschend, ja. Aber diese Kombination ist gut genommen, wie so ein Burgerladen, wo man immer wieder hingeht. Ich würde es jetzt also nicht als erzählerisches Meisterwerk bezeichnen, aber es ist ein solider Action-Blockbuster, mit dem man wirklich sehr viel Spaß haben kann.
Also, falls Sie Bock haben auf die Ego-Perspektive, falls Sie auch Hut und Peitsche aufsetzen wollen, Indiana Jones und der große Kreis sind für Xbox und Windows PC erschienen. Das Spiel kostet rund 70 Euro, ist aber auch Teil des Game Pass Abonnements. Und die Infos hatte wie immer Markus Richter. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Das Lesen der anderen.
Und wie immer beschäftigen wir uns mit einem Magazin, einer Zeitschrift und fokussieren uns da auf interessante, vielversprechende Artikel. Heute geht es um das Filmmagazin Cargo, gerade frisch erschienen. Und wir schauen rein mit Filmkritiker und Mitherausgeber Eckehard Knörer. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Ja, fangen wir mal an mit dem Text von Dietrich Dietrichsen über einen Film bzw. den Macher der Sopranos. David Chase ist Erfinder und Showrunner der Serie, die mit zig Emmys und Golden Globes ausgezeichnet ist. Und ja, in der Serie geht es grob gesagt um das Leben einer Mafia-Familie in New Jersey. Was ist nun das Interessante an David Chase? Was erfahren wir über ihn?
Ja, also das ist ein Film, der tatsächlich den Macher dieser Serie ins Zentrum stellt, besprochen von Dietrich Dietrichsen, der nicht zuletzt deshalb ein ausgewiesener Fachmann ist, weil er ein ganzes Büchlein auch über die Sopranos geschrieben hat. Interessant auch der Regisseur Alex Gibney, der eigentlich sonst die großen heißen politischen Eisen anfasst, hier sich aber mit einer der großen klassischen Serien des sogenannten Golden Age, neuen Golden Age des Fernsehens befasst.
Mhm. Und dann geht es weiter mit einem anderen Text von Ihnen geschrieben. Der handelt vom Graphic Novel Monica von Daniel Klaus. Kurz gesagt geht es in dem Comic um die amerikanischen 60er Jahre. Die Titelfigur Monica wurde von ihrer Hippie-Mutter bei ihren Großeltern zurückgelassen. Ja, sie ist ihrem Vater nie begegnet und versucht, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Wahnsinn lauert, heißt ihr Text. Sehr vielversprechend. Ja. Welcher Wahnsinn wird da verhandelt?
Ja, also die Zusammenfassung ist völlig korrekt einerseits. Andererseits kann man diese Graphic Novel gar nicht zusammenfassen. Es ist noch nicht mal ganz klar, ob man das überhaupt als Graphic Novel bezeichnen soll. Es sind eigentlich 8 unterschiedlich lange Einzelkapitel, die sich keineswegs zu einer geschlossenen Geschichte verbinden. Was die Sache eher verbindet, ist wirklich die Diagnose einer im Zerfall begriffenen oder schon zerfallenen Gesellschaft. Das aber eben nicht als Großdiagnose, sondern quer durch alle möglichen Genres, die Klaus da anspielt und zitiert, also auch Genres, Pulp Novels. Dazwischen aber immer wieder diese Mutter-Tochter-Geschichte, die ist chronologisch völlig durcheinander. Man ist sehr darum bemüht, das in seinem Kopf sortiert zu kriegen, kriegt es nicht. Und das ist auch der Punkt daran. Also das ist natürlich in gewisser Weise die These, es geht gar nicht mehr, die Welt sich zusammenzureimen.
Mhm. Auch sehr interessant. Und dann müssen wir noch über Exerg sprechen. Eine Spielfilmdauer von 14 Stunden und beschreibt die Documenta 14.
Ja, also nicht die heute als Skandal umwittert in Erinnerung gebliebene 15, sondern die 14er von Adam Szymczyk kuratiert, die allerdings auch schon Skandal war. Da erinnert man sich allerdings kaum noch dran. In dem Fall allerdings ein Finanzskandal, weil sich am Ende herausstellte, dass das Geld für die Ambition, die das Projekt hatte, das ja erstmals eigentlich zwei lokale Schwerpunkte hatte, nämlich Athen und Kassel, wie immer Kassel, aber eben auch Athen, mit dem Auftakt in Athen, dass das überhaupt nicht finanzierbar war mit dem Budget, das dafür vorgesehen ist. Und der Dokumentarfilm, der ist tatsächlich eine Echtzeit-Langzeitbeobachtung, vor allem im Vorfeld der Documenta. Also in allen Szenen ist Adam Szymczyk der Kurator zu sehen, der hat auch keinerlei Einsprüche erhoben gegen die Beobachtung. Also der Regisseur, der mit ihm persönlich vorher gar nicht bekannt war, aber das irgendwie faszinierend fand, der auch mit der Kunstwelt gar nichts zu tun hatte, aber die dann auch interessant fand, der hat ihn die ganze Zeit beobachten dürfen. Und daraus, ursprünglich sollte es so ein 2-Stunden-Film werden, ganz normal. Und das stellte sich halt raus, das geht nicht. Und dann hat tatsächlich auch die Produktionsfirma, die dann irgendwann mit eingestiegen ist, eingesehen, nee, das geht nicht. Und dann waren es halt 14 Stunden. Und das Ding lief auf der Berlinale dieses Jahr. Extrem gute Kritiken, extrem viel beachtet. Ein paar Leute haben sich das tatsächlich auch komplett angeguckt.
Also alles das und noch vieles mehr ist zu lesen in der aktuellen Ausgabe des Cargo-Magazins. Es geht um Film, Medien und Kultur. Und ich sprach mit Mitherausgeber Eckehard Knörer hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke.